Willkommen beim deutschsprachigen Podcast von erp-software.org. Stellen Sie sich mal kurz vor, Sie haben gerade ein Angebot für ein neues ERP-System auf dem Tisch liegen.
Mhm.
Wenn Sie da drauf schauen, dann sehen Sie in diesem Moment gerade einmal 15% der tatsächlichen Gesamtkosten.
Ja, leider. Das ist wirklich nur die absolute Spitze des Eisbergs.
Genau. Der gewaltige Rest, der lauert quasi als finanzieller Eisberg, extrem gefährlich unter der Wasseroberfläche. Und der kann Ihr gesamtes Projektbudget gnadenlos versenken.
Absolut, wenn man eben nicht exakt weiß, wo man eigentlich hinsehen muss.
Richtig. Und genau deshalb machen wir heute diese ausführliche Analyse exklusiv für Sie. Wir wollen Ihnen so eine Art finanzielles Sonar an die Hand geben.
Das ist ein schönes Bild.
Mhm. Danke. Also um diesen Eisberg sicher zu umschiffen, wir haben dafür ganz aktuelle Studien, tiefgehende Projektberichte und diverse TCO-Rechner gewälzt, um für Sie wirklich mal echtes Licht in diesen extrem undurchsichtigen Preisdschungel zu bringen.
Und wir fangen da am besten ganz vorne bei den absoluten Grundlagen an, oder?
Ganz genau. Das ist perfekt, falls Sie vielleicht gerade Ihr allererstes System überhaupt planen. Und im weiteren Verlauf gehen wir dann richtig in die strategische Tiefe.
Für die Fortgeschrittenen dann?
Ja, da knöpfen wir uns die gefährlichsten versteckten Kostenfallen vor. Und wir sprechen über wirklich brillante Lizenzmechanismen, die Ihnen im Ernstfall Zehntausende Euro sparen können.
Wobei wir dann natürlich, um diese fortgeschrittenen Hebel effektiv nutzen zu können, wir müssen erst einmal verstehen, warum dieses allererste Preisschild auf Ihrem Schreibtisch überhaupt so massiv irreführend ist.
Ja, sagen Sie was, lassen Sie uns direkt bei dieser 15%-Zahl einhaken, mit der ich Sie gerade überfallen habe. Wenn ich als Unternehmer jetzt ein Angebot sehe, unterschriftsreif, sagen wir mal über 50.000 Euro.
Okay.
Für Softwarelizenzen oder so ein Cloud-Abo. Heißt das im Ernst, ich muss gedanklich sofort mit 200.000 bis über 300.000 Euro Gesamtkosten rechnen?
Ja, in der Regel schon.
Aber das klingt für mich ehrlicherweise fast nach bewusster Täuschung seitens der Anbieter.
Naja, also es ist weniger eine bewusste Täuschung als vielmehr die komplexe Natur der Sache an sich. Ein ERP-System, also Enterprise Resource Planning, das ist nun mal keine simple App.
Klar.
Die laden Sie nicht einfach aus einem Store herunter und nach 5 Minuten läuft alles reibungslos. Es ist sozusagen das digitale Rückgrat Ihres gesamten Unternehmens.
Mhm, verstehe.
Die 15 bis maximal 30%, die Sie auf diesem ersten Angebot sehen, also diese reinen Lizenz- oder Abokosten, die sind buchstäblich nur die Eintrittskarte ins Stadion.
Nur die Eintrittskarte, okay.
Genau. Der gigantische Block, der komplett unter Wasser liegt, um bei Ihrem Eisberg zu bleiben, der verschlingt in der Praxis oft 30 bis 50% der Gesamtkosten. Und das nennt sich dann Implementierung.
Moment, 50%? Nur für die bloße Einrichtung der Software?
Ja, absolut.
Also, wenn ich mir heute einen neuen Firmenwagen kaufe, dann zahle ich doch auch nicht den halben Fahrzeugwert nochmal obendrauf, nur damit mir ein Mechaniker das Lenkrad einstellt und mir zeigt, wie das Radio angeht?
Der Autovergleich, der hinkt an der Stelle vielleicht ein bisschen.
Ach ja?
Ja, stellen Sie sich das eher so vor, Sie kaufen nicht einfach ein fertiges Auto vom Hof, Sie lassen ein hochkomplexes Fahrzeug maßgeschneidert um Ihre eigenen Körpermaße herumbauen.
Okay, das klingt teuer.
Und nicht nur das.
Ja?
Währenddessen versuchen Sie gleichzeitig noch, das komplette Straßennetz in Ihrer Heimatstadt umzugestalten.
Ah, wow.
Diese sogenannte Implementierung, die umfasst externe Beratungstage, dann das akribische Anpassen der Softwarearchitektur an Ihre internen Prozesse, dann die technische Einrichtung der Server oder eben Cloud-Instanzen und, ganz wichtig, die Projektleitung über viele Monate hinweg.
Das summiert sich natürlich.
Genau, das sind hochspezialisierte Dienstleistungen. Da sitzen IT-Berater wochenlang in ihrem Haus und analysieren jeden kleinen Schritt. Also wie ein Auftrag vom Vertrieb in die Produktion geht und dann fehlerfrei in die Buchhaltung fließt.
Okay, verstehe. Es geht bei diesen Kosten also gar nicht so sehr um das Programmieren von Code an sich, sondern wirklich um das tiefe Verstehen und das exakte digitale Abbilden der DNA eines Unternehmens.
Exakt so ist es.
Das erklärt natürlich, warum da plötzlich Heerscharen von Beratern auftauchen und kräftig Rechnungen schreiben. Aber bevor wir uns in diesen ganzen Beraterstunden verlieren, da gibt es ja noch eine fundamentale Entscheidung, oder?
Sie meinen die grundsätzliche Ausrichtung der IT-Infrastruktur?
Ja, genau. Eine Entscheidung, die maßgeblich diktiert, wie und vor allem wann diese ganzen Kosten überhaupt auf mich zurollen.
Richtig, wir sprechen hier über die Bereitstellungsmodelle. Also die Grundsatzfrage, wo liegt die Software physisch und wer betreibt sie?
Das klassische Duell sozusagen. Cloud-Software aus dem Rechenzentrum, oft auch SaaS genannt, also Software as a Service, gegen die gute alte On-Premise-Lösung, wo der Server wirklich noch physisch bei mir im eigenen Firmenkeller steht.
Genau dieses Duell, ja.
Ich habe mir da bei unserer Recherche eine kleine Analogie notiert, um das für Sie etwas greifbarer zu machen.
Da bin ich gespannt.
Also ein Cloud-ERP ist für mich im Grunde, als würde ich eine voll ausgestattete Luxuswohnung mieten. Der Hausmeister ist in meiner monatlichen Miete schon komplett inklusive.
Mhm.
Wenn das Dach leckt oder, keine Ahnung, die Heizung ausfällt, dann rufe ich einfach den Vermieter an. Und um sicherheitsrelevante Updates am Gebäude kümmert der sich völlig unsichtbar im Hintergrund.
Schöner Vergleich, ja.
On-Premise hingegen, das ist der Bau meines eigenen Hauses. Ich habe da die absolute bedingungslose Kontrolle darüber, wo jede einzelne tragende Wand steht.
Und wer einen Schlüssel zur Haustür hat.
Richtig. Aber ich muss eben das Grundstück, also die teuren Server, selbst kaufen. Ich muss das Fundament gießen. Und wenn nachts ein Sturm das Dach abdeckt, naja, dann stehe ich selbst im Regen auf der Leiter.
Diese Analogie trifft den Kern der Sache wirklich exzellent. Vor allem, wenn wir uns ansehen, wie das Geld in beiden Modellen abfließt.
Finanziell sind das ja zwei Welten, oder?
Komplett unterschiedliche Welten. Bei der Cloud-Lösung, also Ihrer gemieteten Wohnung, da haben Sie eine extrem geringe Anfangsinvestition.
Weil ich ja keine Server kaufen muss.
Richtig. Keine eigene Hardware. Keine teure Klimaanlage für den Serverraum. Sie zahlen lediglich eine monatliche Gebühr. In der Praxis schwankt die oft so zwischen 50 und 200 Euro pro Nutzer.
Mhm. Und das alles drin?
Genau, Systemupdates, Datensicherung. Das reine Hosting, das ist da bereits vollständig eingepreist. Sie wandeln also große, schmerzhafte Einmalkosten in laufende, gut planbare Betriebsausgaben um.
Die berühmten OPEX?
Richtig, in der Finanzwelt nennt man das OPEX, Operational Expenditures.
Okay, OPEX klingt für den Finanzvorstand natürlich erstmal wahnsinnig attraktiv, weil es die Liquidität schont. Aber da muss ich jetzt massiv den Teufel an die Wand malen.
Nur zu.
Wenn ich diese luxuriöse Wohnung miete, dann bin ich dem Vermieter doch komplett, also auf Gedeih und Verderb, ausgeliefert.
Das ist der Knackpunkt.
Was passiert denn, wenn der Anbieter in 3 Jahren beschließt, den monatlichen Preis einfach mal um 20 oder 30% zu erhöhen? Ist dieser sogenannte Vendor-Lock-In nicht ein gigantisches, verstecktes Risiko?
Das ist ein extrem valider und sehr kritischer Einwand, ja. Die Abhängigkeit in der Cloud ist massiv hoch.
Eben.
Wenn Sie einmal all Ihre sensiblen Daten und komplexen Prozesse in so einem SaaS-Modell haben, dann wechseln Sie den Anbieter nicht mal eben an einem verregneten Wochenende.
Das kostet wahrscheinlich auch wieder ein Vermögen.
Die Migrationskosten zu einem neuen System wären immens, das würde Wochen dauern. Genau deshalb müssen solche Preisanpassungsklauseln zwingend, also wirklich zwingend, vor der Vertragsunterschrift knallhart verhandelt werden.
Verstehe.
Sie erkaufen sich die technische Bequemlichkeit definitiv mit einem großen Stück strategischer Abhängigkeit.
Gut, das ist also die Cloud. Und was ist mit der Alternative? Mein eigenes Haus. CapEx, also Capital Expenditures. Da kaufe ich die Lizenz einmalig und mir gehört das Ding für alle Zeiten. Das klingt doch eigentlich nach Sicherheit, oder?
Im ersten Moment klingt das so, ja. Bei On-Premises zahlen Sie eine massive Vorabinvestition. Die einmalige Lizenz liegt oft bei 1.000 bis 5.000 Euro pro Nutzer.
Wow. Okay. Das ist ein gewaltiger Batzen Geld.
Und der wird sofort fällig, bevor Sie das System überhaupt das erste Mal nutzen. Dann brauchen Sie die Hardware und Sie müssen eigenes, hochqualifiziertes IT-Personal einstellen.
Um die Maschinen am Laufen zu halten.
Genau. Rund um die Uhr. Aber der wirkliche Kostenblock, den erstaunlich viele bei dieser vermeintlichen Einmalzahlung komplett vergessen, das ist der jährliche Wartungsvertrag.
Da muss ich kurz einhaken. Warum brauche ich denn zwingend einen teuren Wartungsvertrag, wenn mir die Software doch ohnehin schon gehört?
Mhm. Ich zahle ja schließlich auch nicht jedes Jahr eine Gebühr an den Architekten meines Hauses.
Weil Unternehmenssoftware eben kein statisches Gebäude ist. Es ist eher, naja, ein lebender Organismus, der sich ständig anpassen muss.
Wie meinen Sie das genau?
Software, die nicht aktualisiert wird, stellt ein extremes Sicherheitsrisiko dar. Stichwort Hackerangriffe.
Oh, ja.
Außerdem würde das System bald nicht mehr mit neuen Betriebssystemen oder geänderten gesetzlichen Vorgaben, wie zum Beispiel neuen Steuersätzen, kommunizieren können.
Ah, okay.
Um Bugfixes, essentielle Sicherheitsupdates und neue Funktionen zu erhalten, berechnen die Anbieter für On-Premises-Systeme in der Regel jedes Jahr 15-22% der ursprünglichen Lizenzsumme.
Wow. Lassen Sie mich das mal kurz nachrechnen. Wenn ich für 100.000 Euro Lizenzen kaufe, zahle ich jedes verdammte Jahr nochmal 20.000 Euro? Nur um nicht den technologischen Anschluss zu verlieren?
Ganz genau.
Das eigene Haus verursacht also massive Instandhaltungskosten.
Absolut. Deshalb rechnet sich das On-Premise-Modell finanziell oft erst nach vielen, vielen Jahren sehr intensiver Nutzung.
Oder wenn man dazu gezwungen ist.
Richtig, wenn Sie aus extrem strengen Datenschutzgründen geradezu gezwungen sind, die physische Hoheit über jeden einzelnen Server zu behalten. Cloud-Lösungen sind für Einsteiger und den breiten Mittelstand heute oft einfach der pragmatischere und skalierbarere Weg.
Gut, wir haben also geklärt, ob wir mieten oder bauen. Aber selbst wenn wir den Weg der Cloud gehen und uns die initialen Serverkosten komplett sparen, sind wir ja noch lange nicht vor Budgetexplosionen sicher.
Oh nein, ganz sicher nicht.
Und das bringt uns direkt in den Bereich für Fortgeschrittene unserer heutigen ausführlichen Analyse. Wir müssen nämlich darüber sprechen, was passiert, wenn die schicke neue Software auf die harte Realität trifft.
Auf die historisch gewachsenen internen Prozesse, ja.
Genau. Und hier habe ich ein riesiges Fragezeichen in meinen Notizen. Warum um alles in der Welt kann die bloße Einrichtung der Software das 1,5-3-fache der Software selbst kosten?
Weil Unternehmen eine vollkommen natürliche, aber leider extrem teure Neigung haben. Sie wollen die neue Software umbauen.
Umbauen?
Ja, in der Fachsprache nennen wir das Customizing. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen arbeitet seit 20 Jahren nach einem ganz bestimmten, historisch gewachsenen Prozess bei der Rechnungsfreigabe.
Wo dann Mappen quer durchs Büro getragen werden.
Genau, und dreimal händisch abgezeichnet werden müssen. Anstatt diesen veralteten, oft völlig ineffizienten Prozess nun an den Best-Praxis-Standard der neuen Software anzupassen, verlangen die Abteilungsleiter etwas anderes.
Was denn?
Sie verlangen, dass die Software für Zehntausende Euro von Beratern so umprogrammiert wird, dass sie exakt diesen alten, ineffizienten Weg digital abbildet.
Das ist ja völlig absurd. Das ist doch, als würde ich einen hochmodernen, aerodynamischen Sportwagen kaufen und den Hersteller extra dafür bezahlen, dass er mir die eckigen Holzräder von meiner alten Pferdekutsche montiert.
Ein wunderbares Bild.
Nur weil ich mich so wahnsinnig an das Rumpeln gewöhnt habe.
Ja. Und leider ist das exakt das, was in der Praxis täglich passiert. Und der Mechanismus dahinter, der ist noch viel perfider.
Inwiefern?
Jede einzelne Zeile individueller Code, die Sie in so ein System einbauen lassen, ist im Grunde reine technische Schuldenaufnahme.
Okay, wieso?
Wenn der Softwareanbieter nämlich ein halbes Jahr später ein großes Update ausrollt, funktioniert Ihr speziell programmierter Code höchstwahrscheinlich nicht mehr.
Oh, verstehe.
Er muss dann von externen Beratern isoliert, aufwendig getestet und oft komplett neu geschrieben werden. Sie blockieren sich also massiv für zukünftige Innovationen.
Okay, Lektion 1 ist also glasklar. Bleiben Sie so nah am Standard wie irgend möglich. Wer Sonderwünsche will, zahlt dafür ein Leben lang.
Absolut.
Aber was ist eigentlich mit den Daten an sich? Ich kann ja nicht mit einem komplett leeren System bei Null anfangen. Die ganze Historie muss ja rüber.
Das bringt uns zum zweiten massiven Budgetkiller, der Datenmigration.
Mhm.
Das wird bei der Planung fast immer chronisch unterschätzt. Die historischen Daten stammen oft aus Altsystemen, die ein Jahrzehnt oder mehr auf dem Buckel haben.
Da ist wahrscheinlich einiges im Argen.
Da gibt es Kunden, die stehen fünfmal im System, mit drei verschiedenen Adressen und zwei unterschiedlichen Schreibweisen des Firmennamens.
Das berühmte Garbage in, Garbage out. Wenn ich diesen ganzen Müll ungefiltert in das neue System pumpe, habe ich am Ende ein sehr teures System, das mir fehlerhaften Müll produziert.
Ganz genau.
Aber warum kostet das bloße Übertragen denn so gigantisch viel Geld? Das ist doch am Ende eigentlich nur Copy-Paste, oder?
Weit gefehlt. Die Strukturen der Datenbanken passen so gut wie nie zusammen.
Ach so.
Ja, das alte System hat vielleicht ein Feld für Straße und Hausnummer zusammen. Das neue System verlangt das aber zwingend in zwei separaten Feldern. Man muss also hochkomplexe sogenannte Mapping-Tabellen erstellen.
Das klingt nach viel Handarbeit.
Und wie? Wenn die Datenqualität extrem schlecht ist und sich das maschinell nicht lösen lässt, sitzen hochbezahlte externe Berater tagelang da und bereinigen manuell hunderte von Adresszeilen.
Wahnsinn.
Weil das Unternehmen diese Fleißarbeit intern einfach nicht stemmen kann oder will. Wir sprechen hier von unvorhergesehenen Kosten, die rasend schnell die Marke von 50.000 Euro durchbrechen können.
Da wird mir wirklich fast schwindelig. Und dann ist das System endlich eingerichtet, das Customizing ist bezahlt, die Daten sind mühevoll und teuer bereinigt drin und dann merkt man, dass so ein ERP-System gar nicht isoliert existieren kann, richtig?
Ganz genau. Stichwort Schnittstellen. Kein ERP-System existiert im luftleeren Raum.
Sie meinen Anbindungen an andere Systeme?
Richtig. Sie haben vielleicht einen florierenden Webshop, Sie nutzen eine externe Lohnbuchhaltungssoftware oder Sie müssen an das Bestellsystem eines Lieferanten angebunden werden. Diese Schnittstellen sind komplexe, maßgeschneiderte Übersetzer zwischen zwei völlig unterschiedlichen digitalen Sprachen.
Und was passiert da, wenn es ein Update gibt?
Wenn nun Ihr Webshop ein eigentlich unbedeutendes kleines Update bekommt und sich die Datenstruktur nur um ein einziges Feld verändert, bricht die Schnittstelle zum ERP oft komplett zusammen. Und das Schlimmste, oft völlig lautlos.
Das heißt, die Bestellungen aus dem Webshop landen plötzlich im digitalen Nirvana und niemand im Vertrieb merkt es.
Exakt. Die Bestellungen gehen durch, das Geld wird abgebucht, aber das ERP-System weiß von nichts.
Oh Gott.
Der Fehler fällt erst auf, wenn wütende Kunden anrufen und fragen, wo ihre Ware bleibt. Dann müssen IT-Spezialisten im teuren Notfalleinsatz die Schnittstelle flicken.
Also sind das massive laufende Kosten?
Ja, die in den schönen Hochglanzbroschüren der Verkäufer gerne mal als kinderleichte Anbindung verharmlost werden.
Okay, wir haben also technische Schulden durch wildes Customizing, horrende Beraterkosten für schmutzige Daten und hochsensible Schnittstellen. Das sind alles gigantische Hürden.
Mhm.
Aber wenn ich mir unsere Quellen so in der Tiefe ansehe, dann liegt das allerteuerste Element in einem solchen Projekt gar nicht in der Technik begründet. Es hat keinen Stecker, es braucht keinen Server und es besteht nicht aus Code. Es geht rein um den Menschen.
Der menschliche Faktor. Das ist der Punkt, an dem solche Projekte nicht nur extrem teuer werden, sondern an dem sie komplett scheitern können.
Ich nenne das ja gerne das Phänomen der sogenannten EDA-Kosten.
Ah ja, ein sehr treffender Begriff.
Das ist ein wahnsinnig gefährlicher Irrglaube, der in sehr vielen Führungsetagen grassiert. Wenn Sie jetzt gerade zuhören und Ihr Budget planen, prüfen Sie bitte kritisch, ob Sie genau in diese Falle getappt sind.
Das ist extrem wichtig, ja.
Viele Manager denken nämlich, naja, meine Mitarbeiter sind ja eh da. Die bekommen jeden Monat ihr festes Gehalt, also kosten sie uns im ERP-Projekt ja auch keinen Cent extra. Das ist doch betriebswirtschaftlich eine absolute Milchmädchenrechnung, oder?
Es ist nicht nur eine Milchmädchenrechnung, es ist hochgradig geschäftsschädigend. Betrachten wir doch mal den Mechanismus dahinter.
Gerne.
Sie brauchen für die erfolgreiche Einführung zwingend interne Key-User. Das sind nicht irgendwelche Praktikanten,
sondern die besten Leute.
Richtig. Das sind Ihre absoluten Leistungsträger, Ihre besten Leute aus dem Vertrieb, der erfahrenste Kopf in der Buchhaltung. Diese Personen kennen die Prozesse in- und auswendig.
Und die werden dann fürs Projekt abgezogen?
In der Realität bindet so ein Projekt diese Schlüsselpersonen oft zu 30-50% ihrer regulären Arbeitszeit. Und das nicht nur für 1 oder 2 Wochen, sondern für 9 bis 18 Monate.
Das ist der Wahnsinn. In dieser Zeit können die doch ihren eigentlichen Job gar nicht mehr richtig machen. Wer verkauft denn in dieser Zeit die Produkte? Wer mahnt die Kunden an?
Genau das ist der entscheidende Punkt. Das sind massive Opportunitätskosten. Entweder das Tagesgeschäft leidet dramatisch und Sie verlieren Umsatz, oder Sie müssen teure temporäre Aushilfen einstellen.
Oder die Leute machen Überstunden bis zum Umfallen.
Was leider am häufigsten passiert. Ihre besten Leute arbeiten plötzlich 60-Stunden-Wochen, stehen kurz vor dem Burnout und werfen im schlimmsten Fall frustriert hin.
Und diese Kosten tauchen in fast keine Budgets auf?
Nie. Obwohl sie einen massiven, sehr realen finanziellen Gegenwert haben.
Das heißt, ich muss zwingend den Arbeitsausfall und die Zeit meiner eigenen Leute in das Gesamtbudget einkalkulieren. Aber selbst wenn wir das tun und die Software geht dann nach Monaten endlich an den Start, dann haben wir noch das riesige Problem der Akzeptanz. Change Management.
Das ist der absolut kritischste Hebel überhaupt. Softwareprojekte scheitern fast nie, weil der Server abstürzt.
Sondern?
Sie scheitern grandios, weil Menschen die radikale Veränderung ablehnen. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern einfach ein neues System vorsetzen, ohne sie mitzunehmen, sind die Anwender frustriert.
Klar, weil sie die Knöpfe nicht mehr finden.
Und was tun sie dann? Sie fangen an, aus purer Not heimlich sogenannte Schatten-IT aufzubauen.
Schatten-IT.
Das müssen Sie kurz erklären. Was genau bedeutet das in dem Kontext?
Stellen Sie sich den Lagermitarbeiter vor, der mit dem neuen Handscanner nicht zurechtkommt, weil die Software zu komplex ist. Was macht er? Er nimmt wieder Zettel und Stift.
Ah, okay.
Oder die Buchhalterin, der das neue System zu unübersichtlich ist. Die Leute bauen sich ihre geliebten Excel-Listen wieder auf. Sie exportieren mühsam Daten aus dem sündhaft teuren neuen ERP, bearbeiten sie in Excel und tippen die Ergebnisse abends händisch wieder ins System ein.
Das darf doch nicht wahr sein.
Doch. Prozesse, die eigentlich automatisiert in Sekunden erledigt sein sollten, dauern plötzlich dreimal so lange. Das ist ein gigantischer Produktivitätsverlust.
Ein echter finanzieller Albtraum. Man kauft eine millionenschwere Software, um schneller zu werden, und am Ende tippen alle manuell Excel-Listen ab. Wie verhindere ich das?
Schulung. Die harte Faustregel besagt, etwa 10-15% des gesamten Projektbudgets sollten zwingend für professionelles Change Management und Schulungen reserviert werden.
Das ist eine Menge Holz.
Das sind nicht selten 500-2000 € pro einzelnem Nutzer. Dieses Geld fließt in Trainings, damit die Mitarbeiter lernen, die Software wirklich effizient zu bedienen und die Angst verlieren.
Also fassen wir dieses ganze Spektakel mal zusammen.
Bitte.
Wir haben die reinen Lizenzkosten, wir haben die teure externe Beratung, Server- oder Cloud-Gebühren, unsere versteckten internen Personalkosten und ein massives Budget für Schulungen. Wie um Himmels Willen soll man denn bei all diesen Variablen jemals zwei verschiedene Angebote vergleichen? Das eine Angebot hat eine monatliche Miete, das andere eine Einmalzahlung plus 20% Wartung pro Jahr. Das ist doch, als würde man Äpfel mit Melonen vergleichen.
Da blickt im ersten Moment niemand durch, das stimmt. Es gibt aber eine belastbare Kennzahl, die dieses Chaos fair auflöst.
Welche ist das?
Die Total Cost of Ownership, in der Branche kurz TCO genannt. Die tatsächlichen Gesamtkosten des Betriebs. Der größte Fehler ist es nämlich, nur das erste Jahr zu betrachten.
Okay, wie viele Jahre sollte man sie stattdessen ansehen?
Der Standard ist es, die TCO über einen Zeitraum von genau 60 Monaten, also 5 vollen Jahren, zu berechnen. Erst auf dieser langen Distanz glätten sich die Vorabinvestitionen und die laufenden Kosten so, dass sie wirklich vergleichbar werden.
Haben Sie da aus unseren Quellen mal einen ganz konkreten Richtwert? Einfach, damit man ein Gefühl für die wahre Dimension bekommt.
Sehr gerne. Nehmen wir ein fiktives mittelständisches Unternehmen mit exakt 50 Nutzern, die täglich im System arbeiten.
50 Nutzer, okay.
Wenn Sie wirklich alle Variablen, die wir heute besprochen haben, gnadenlos ehrlich über diese 5 Jahre addieren, landen Sie in der Praxis sehr schnell bei Gesamtkosten zwischen 600.000 und 1,8 Millionen Euro.
Bis zu 1,8 Millionen Euro Gesamtkosten. Für nur 50 Nutzer.
Ja.
Das muss man wirklich erst einmal sacken lassen. Das rückt so ein anfängliches Verkaufsangebot von vielleicht nur 40.000 Euro in ein völlig anderes, fast beängstigendes Licht.
Und genau deshalb ist diese radikal ehrliche TCO-Rechnung für das Überleben des Unternehmens so enorm wichtig. Aber ich habe auch noch eine sehr gute Nachricht.
Da bin ich jetzt aber froh.
Es gibt tief verborgen in diesen Verträgen einen brillanten Hebel, einen echten Experten-Hack, mit dem clevere Unternehmen massiv Geld sparen können. Man muss nur den Unterschied zwischen einer Named-User-Lizenz und einer Concurrent-User-Lizenz kennen.
Okay, das klingt exakt nach dem Insider-Wissen, auf das ich gewartet habe. Was genau ist da der Unterschied?
Das absolute Standardangebot, das fast alle Hersteller Ihnen hinlegen, ist der Named User.
Also ein benannter Nutzer.
Genau. Sie bezahlen für jeden einzelnen, namentlich bekannten Mitarbeiter mit Login eine volle Lizenzgebühr. Es ist dem Anbieter dabei völlig egal, ob Herr Müller aus dem Lager sich 8 Stunden am Tag im System aufhält oder ob er sich nur ein einziges Mal im Monat für 10 Minuten einloggt, um seinen Urlaubsantrag einzureichen.
Ich zahle für beide den vollen Preis.
Sie zahlen für beide Profile den vollen Preis, ja.
Das klingt nach einem wahnsinnig guten Deal. Allerdings nur für das Softwarehaus. Aber wie funktioniert dann die Alternative? Was ist dieser Concurrent User?
Concurrent bedeutet gleichzeitig. Bei diesem Modell erwerben Sie einen Pool von Lizenzen. Sie zahlen nicht für die vielen Namen in der Datenbank, sondern ausschließlich für die maximale Anzahl an Benutzern, die sich exakt zur selben Zeit im System befinden.
Ah, das ist ja genial. Wenn ich also das Konstrukt auf einen Produktionsbetrieb anwende und dort im klassischen 3-Schicht-System arbeite.
Exakt. Stellen Sie sich vor, Sie haben insgesamt 60 Mitarbeiter in der Produktion. Aber pro Schicht arbeiten immer nur exakt 20 von ihnen.
Mhm. Die anderen schlafen ja zu Hause.
Richtig. Beim Named-User-Modell müssten Sie zwingend 60 teure Lizenzen bezahlen. Bei einem Concurrent-User-Modell erwerben Sie klugerweise nur 20 Lizenzen für den Pool, weil ohnehin nie mehr als 20 Leute gleichzeitig eingeloggt sein können.
Das heißt ja, ich drücke die reinen Lizenzkosten für diesen Bereich mal eben um fast 70% nach unten.
Mindestens, ja.
Warum bietet mir der Verkäufer dieses geniale Modell dann nicht von sich aus an?
Weil es logischerweise seine eigene Provision massiv schmälert. Sie müssen dieses Modell aktiv einfordern und oft sehr hart verhandeln. Es eignet sich hervorragend für Schichtarbeiter, Teilzeitkräfte oder Außendienstler, die das System wirklich nur sporadisch nutzen.
Solche Verhandlungsdetails sind wirklich pures Gold. Aber wenn wir nun einen Schritt zurücktreten und nochmal das ganz große Bild betrachten mit all den Risiken, was ist die allerwichtigste Grundregel für Sie?
Brutale Ehrlichkeit. Rechnen Sie sich die Welt im Vorfeld nicht schön, ignorieren Sie nicht die internen Kosten und glauben Sie nicht, dass Ihre Prozesse alle perfekt sind.
Und sonst?
Die zweite unumstößliche Regel. Ein finanzieller Projektpuffer von 15-20% auf das gesamte kalkulierte Budget ist absolute Pflicht. Ohne diese Reserve bringt sie jede ungeplante Schnittstellenanpassung sofort in existenzielle Schwierigkeiten.
Absolut richtig. Und bevor wir uns für heute von Ihnen verabschieden, möchte ich Ihnen noch einen finalen, leicht provokativen Gedanken mit auf den Weg geben.
Mhm.
Fangen Sie an, Ihre historischen Daten aufzuräumen, bevor Sie auch nur mit einem einzigen Softwareanbieter ein Gespräch führen.
Ein extrem wichtiger Punkt.
Wenn Sie diese mühsame Stammdatenbereinigung nämlich intern in Eigenregie durchführen, zahlen Sie nicht den horrenden Tagessatz eines teuren IT-Beraters dafür, dass der Ihre alten Excel-Listen entmüllt. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, bevor der Taxameter des externen Beraters tickt.
Ein exzellenter Rat. Das kann in der Praxis problemlos den Gegenwert eines neuen Mittelklassewagens an Einsparungen bringen.
So sieht es aus. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen ausführlichen Analyse angekommen. Ich hoffe sehr, wir konnten Ihnen diesen hochkomplexen Preisdschungel etwas entschlüsseln.
So dass Sie das nächste Angebot sehr viel kritischer prüfen können.
Ganz genau. Bitte besuchen Sie zwingend www.erp-software.org, um sich weiter über all diese Themen zu informieren.
Dort finden Sie wirklich wertvolle Checklisten.
Richtig. Und unabhängige Ratgeber, die Ihr Projekt retten können. Und falls Ihnen dieser Deep Dive heute gefallen hat, bitten wir Sie herzlich, bewerten Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören. Denken Sie immer an den Eisberg. Der größte Teil der Gefahr liegt unsichtbar unter der Oberfläche. Bleiben Sie kritisch. Bis zum nächsten Mal.